bisschen warm geklatscht haben, können wir auch weitermachen. Gut. Sie haben ja gesehen, wie wir, also gut, um nochmal ein bisschen auf Temperatur zu kommen. Das war jetzt heute Morgen die dritte Stunde. Die erste war ja Orga-Kram, mehr oder minder. Die zweite war wahrscheinlich für die meisten ein bisschen dröge, weil Müdigkeit und so weiter. Wir mussten ja ein bisschen im Stoff voranpreschen. Die dritte war jetzt relativ interaktiv, ja, aber ich denke mal, das ist nicht schlecht. Also vielleicht machen wir lieber mehr Interaktion und vielleicht sage ich dann mal bei manchen Folien, schauen Sie sich's im Buch an, wobei das eigentlich nicht vorkommen sollte, ja. Aber das wäre so ein bisschen die Idee, ja. Was wir heute machen, also was wir jetzt noch machen, ist wieder ein bisschen mehr im Stoff voranpreschen. Ich werde zuerst noch mal ein paar Aufgaben machen, um das von heute Morgen noch mal ein bisschen weiter zu vertiefen. So ein paar Fragen waren ja noch, ein paar Aha-Momente, ja. Und dementsprechend schauen wir uns noch ein paar Aufgaben an. Dann werde ich noch ein bisschen was zu relationaler Modellierung sagen, ja, weil das ist auch was, was gerne mal in der ersten Klausuraufgabe drankommt und viele Punkte bringt. Und gut, ja, da ist so das Programm, ne? Gut. Also, wie Sie sehen, sehen Sie eine Aufgabe aus dem Übungsbuch Datenbanken. Und die werden wir uns jetzt nochmal anschauen, um jetzt auch mal nochmal den Zusammenhang zwischen Funktionalitäten und der Onkel hat schon angefangen, la 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 la. Um nochmal diesen Zusammenhang, den ich am Ende der Stunde heute Morgen schon gemacht hatte, nochmal ein bisschen weiter zu vertiefen. Ja? Also, wir lesen gemeinsam. Und dazu nehmen wir uns einen Laserpointer. Wunder der Technik. Zeigen Sie, dass die Ausdruckskraft der Funktionalitätsangaben und der Min-Max-Angaben bei mehr als zweistelligen Beziehungen unvereinbar ist. Ja? Sie erinnern sich an heute Morgen, da haben wir das hier fertig gemacht, wo wir gesagt haben, naja gut, sowohl für 1:1 als auch n zu 1 als auch 1 zu n als auch n zu m können wir eigentlich Min-Max-Angaben hinschreiben, die im Grunde genommen noch ja fast noch einen Tacken genauer sind. Ja? Weil wir haben zumindest diese Null gehabt, also es gibt auch unverheiratete Frauen, war da die Botschaft von dieser Null, ja? Zumindest von dieser Null. Ja. Und das hatten wir ehrlich gesagt in dem 1:1 ja nicht. Trotzdem sieht es so aus, jetzt nach dieser Aufgabe, als könnten wir uns den ganzen Schmarrn mit den Funktionalitäten ja sparen. Ja. Dass also die Funktionalitäten quasi echt enthalten sind bezüglich ihrer Ausdruckskraft. Aber um es nochmal zu sagen, tatsächlich verhält es sich so, ja. Diese Aufgabe hier liegt jetzt irgendwo in der Schnittmenge. Ja, das kann ich zumindest mit dem einen oder dem anderen ausdrücken. Es gibt aber eben auch Dinge, für die ich beides brauche. Deswegen gibt es auch noch beides. Und das ist genau das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Ja, gut. Und das wollen wir uns mal an folgendem Beispiel anschauen. Das kennen wir im Grunde genommen schon, ja. Das ist nämlich die Geschichte mit den Seminarthemen und den zwei partiellen Funktionen, die da drin stecken. Und die Geschichte hier war ja, dass wir gesagt haben, was diese beiden Einsen, nämlich diese und diese, kodieren, ja, oder repräsentieren. Nämlich, dass Studierende bei einem Prof nur ein Seminarthema bearbeiten dürfen und zweite eins, dass das selbe Thema von einem Studi auch nur bei einem Prof bearbeitet werden darf, dass man also ein Thema nicht an mehrere Profs verkaufen darf. Ja? So. Und das ist eigentlich alles bekannt. Das einzige Neue ist jetzt, dass wir hier 0 Stern geschrieben haben, hier 0 Stern und hier 0 Stern. So. Und wenn wir so ein bisschen aus der vorherigen Aufgabe den falschen Schluss gezogen haben, dass n immer 0 Stern ist und 1 immer 0, 1, bloß halt über Kreuz, ja, dann ist das ein Irrtum. Ja, das gilt halt für den speziellen Fall, wenn wir binäre Beziehungen haben und wenn wir genau das ausdrücken wollten, was wir ausdrücken wollen. Hier sehen Sie, stimmt das ja nicht. Also da steht jetzt plötzlich überall 0 Stern dran. Ja? Warum? Ich meine, macht das Sinn? Ja? Die Gegenfrage wäre natürlich, was würden wir sonst schreiben wollen? Ja? Denn wir haben ja verschiedene Dinge, die wir weiterhin haben wollen. Wir wollen haben, dass ein Professor seine Seminarthemen recyceln kann. Ja? Wenn wir jetzt bei dem Prof zum Beispiel eine 1.1 oder eine 0.1 hinschreiben können, würden, dann könnte der Prof höchstens ein Studi-Thema-Kombi betreuen. Das ist ja irgendwie Schwachsinn. Ja? Genauso, wenn wir bei dem Studi eine 0.1 hinschreiben würden, dann würden wir sagen, ja, ein Studi kann entweder kein Seminar machen oder ein Seminar, aber nicht mehrere. Das ist eigentlich auch Quatsch. Ja? Und das Gleiche gilt für die Seminarthemen im Grunde genommen auch. Ja, das heißt, in dieser Betreuen-Relation, die hat halt im Grunde genommen, ist das eine Betreuen-Beziehung, sollte ich sagen. Das ist eine Relation, die drei Entitäten miteinander verknüpft. Ja, also eigentlich eine dreistellige Relation. Sie hat aber noch ein Attribut Note hier bekommen. Das ist eigentlich praktisch eine vierstellige Relation. Das werden wir heute noch genau sehen, warum es eine vierstellige ist. Ja. Und diese ganzen Geschichten hier, diese ganzen Null-Sterns, die müssen eigentlich sein, wenn wir eine vernünftige Universität modellieren wollen. Das heißt also, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist so Glaubenssätze im Kopf zu haben wie, ja, wie schon gesagt, N ist immer Null-Stern und 1 ist immer 0-1. Ja, das stimmt halt nicht. Es könnte hier auch sein, dass wir zum Beispiel bei den Studierenden eine Höchstzahl von Seminaren vorgeben wollen. Ja? Warum nicht? Wir können ja auch 0,3 hinschreiben. Dann darf jeder Studierende eben nur 3 Seminare machen. Ja? Warum nicht? Genauso können wir sagen, dass wir bei den Professoren vielleicht eine Mindestzahl von betreuten Seminar-Studenten-Kombis vorschreiben wollen. Alles kein Problem. Ja? Und die Funktionalitäten, das heißt, das N und die beiden Einsen bleiben trotzdem so, wie sie sind. Okay? Das ist jetzt also die Erkenntnis, dass wir hier einen nicht trivialen Overlap bezüglich der Ausdruckskraft haben. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel für Dissertationen. Da sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Also für Dissertationen haben wir erstmal an Funktionalitäten überall eine 1 stehen. Ja? Warum? Naja, gut. Wenn ich einen Assistenten und ein Thema habe, der promoviert halt über das Thema bei einem Prof. Wenn ich einen Prof und ein Thema habe, dann weiß ich auch den Assistenten, der da promoviert, weil Dissertationen müssen neue wissenschaftliche Erkenntnisse sein, die kann man nicht wiederverwerten, im Gegensatz zu Seminarthemen natürlich. Ja? Genauso, wenn ich Assistent und Prof habe, dann weiß ich auch das Thema, deswegen 3 Einsen. Ja? Bizarrerweise steht jetzt aber nicht mehr überall 0 Stern dran. Warum? Naja gut, auch das ist wieder eine Modellierung, ja, die notwendig ist. Und zwar im Grunde genommen wegen der Eigenart von Dissertationen. Also das heißt, so ein bisschen sind wir jetzt so teilweise hier im Overlap, wo wir praktisch dasselbe ausdrücken, aber wir haben mit dem Min-Max noch ein bisschen mehr Genauigkeit jetzt in dem Fall. Denn es gibt also Assistenten, die gar nicht promovieren. Wenn sie promovieren, dann promovieren sie genau bei einem Prof zu einem Thema. Das heißt, sie tauchen in der Relation dann auch genau höchstens einmal auf. Ja? Genauso ein Dissertationsthema. Es kann sein, dass es ein neues Thema ist, was noch nicht vergeben wurde an Doktoranden, an Assistenten. Dann taucht es vielleicht in Betreuen hier gar nicht auf. Aber wenn es auftaucht, dann halt höchstens einmal, aufgrund der Eigenart von Dissertationen. Und Professoren, gut, es kann sein, dass die gar keine Dissertationen betreuen, dann tauchen es da auch nicht auf. Oder sie tauchen halt oft auf, ja, wenn sie halt viele Assistenten haben, die über viele Themen promovieren. Okay? Und trotzdem müssen die Einsen da stehen, die von den Funktionalitäten. Ja? Das heißt, wir sehen, da kann man eine ganze Menge mit ausdrücken und es ist also nicht so, dass man sich damit mit einfachen Sätzen behelfen sollte, sondern ich würde dafür werben, dass man das eben jeweils relativ genau nochmal durchdenkt. Ja? Gut. Das ist eine Klausuraufgabe, die lasse ich mal aus. Ja? Machen wir noch zwei Aufgaben, nämlich eine noch zu den Funktionalitäten und zur ER-Modellierung, dann haben wir das auch durch. Und dann nochmal eine zu Min-Max. Okay, dann sollten wir das Ganze so halbwegs im Griff haben. Dann machen wir weiter. Ich habe die neuen Datenbankfolien hochgeladen in Piazza. Ich habe auch das erste Übungsblatt hochgeladen. Ja, das erste Übungsblatt, und da sollte ich vielleicht erst noch drauf kommen, wenn Sie erlauben, blättert der Chroma hektisch zurück. Das erste Übungsblatt enthält nämlich leider, muss ich sagen, hab ich nicht aufgepasst, nicht nur schwache Entities, was ja kein Problem ist, haben wir kapiert, Raum und Gebäude, ja. Was es auch gibt, sind Generalisierungen. Deswegen habe ich mich kurzfristig entschieden, das jetzt hier halt auch noch zu erwähnen. Generalisierungen sind ziemlich simpel. Okay? Erstmal, grafisch werden sie ausgedrückt durch dieses Sechseck. Und in dem Sechseck steht is a, für Englisch für ist ein. Ja? Und im Grunde genommen handelt es sich hier um ein ontologisches Konstrukt. Ja? Ontologien, in der Informatik zumindest, sind Systeme, wo Konzeptualisierungen breit zwischen Usern oder Systemen geteilt werden. Geteilt im Sinne von to share. Ja? Was ist jetzt eine Konzeptualisierung? Eine Konzeptualisierung ist eigentlich das, was wir mit den Entities machen. Ja? Denn wir haben gesagt, jedes Ding, was wir hier als Entity oder genauer als Entity-Menge bezeichnen, ist ja sowas wie ein Konzept. Das Konzept des Assistenten, das Konzept des Professors. Ja? Und ein Konzept können wir uns einfach vorstellen wie eine Menge, wie bisher auch. Entities, Entity-Mengen sind ja Mengen von Entities. Okay? Das heißt, ein Konzept ist zwar logisch, auch intentional beschreibbar. Ja? Also ich kann sagen, ein Stuhl ist ein Ding, das mindestens ein Bein hat, zum Sitzen dient, meistens eine Rückenlehne hat, aber nicht immer, bla 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 bla. Das ist also eine Beschreibung eines Konzepts der Struktur nach, deswegen intentional. Ich kann aber auch natürlich einen Stuhl beschreiben, indem ich Ihnen einfach 500 Bilder von Stühlen gebe und sage, das sind alles Stühle. Ja? Oder 500 technische Zeichnungen von Stühlen. Okay? Oder 500 Strings, die einfach Stühle beschreiben, die irgendwo stehen. Ja? Also das wäre eben der Extension nach, aufzählend. Das ist das, wie wir hier eigentlich Entities beschreiben. Ja? Und dieses ist natürlich ein ganz wichtiges strukturbildendes Element in solchen Konzeptualisierungen. Weil die elementarste Intelligenzleistung, die wir vollbringen können, ist das Klassifizieren. Ja, das lernen hier auch schon sehr kleine Kinder. Wauwau. Ja, was ist ein Wauwau? Jedes Kind hat da halt ein Konzept. Es ist übrigens vom Standpunkt des Lernens sehr interessant, auch als Modell fürs Machine Learning, wie Kinder lernen. Denn sie lernen eben nicht nur durch die paar Bits, die kommen, weil der Opa sagt, schau, das ist ja Wauwau, ja, das hat da fünf Beine und das kann beißen und so. Weil das geht hier rein, da wieder raus. Kapieren die Kleinen gar nicht. Ja? Was die Kleinen machen, ist halt clustern. Die haben visuelle Eindrücke und durch Ausprobieren, Feedback, Sound verknüpfen, Audio verknüpfen und so weiter, lernen sie, das Ding, was da rumläuft und mit dem Schwanz wedelt, ist halt ein Wauwau und was weiß ich, sie sind keiner. Ja, ja gut, so ist es halt. So lernen Kinder das Konzept eben. Ja? Und das ist jetzt also sehr, sehr wichtig, weil auf der logischen Ebene sind Konzepte eben in Hierarchien geordnet. Und das ist schon der nächstintelligentere Schritt, den man machen kann. Dass das Kind dann nämlich irgendwann lernt, dass Kuh, Wauwau, Zebra und was es sonst nur alles gibt, dass das Tiere sind. Und dass Tiere sozusagen ein Oberkonzept sind und Mensch oder menschenartiges Viech halt ein anderes. Ja? Das heißt, wir haben die Konzepte hierarchisiert. Und weitere Beispiele wären das Konzept Lebewesen. Sie alle sind ja Life Scientists, also ist ja auch eine sehr interessante Frage, was ist Leben? Sind Viren Leben? Ja, weiß man nicht. Oder sind es nur komplexe RNA-Gifte, keine Ahnung, die halt ein bisschen Mechanismus eingebaut haben? Aber nehmen wir mal an, wir wüssten, was Lebewesen sind, dann gibt es halt da eine ganze Menge Unterklassen. Ja? Eukaryoten, Prokaryoten, Karyonten, wie heißen die Dinger, ist egal. Ja, Sie wissen es schon. Ja? Und dann irgendwann kommt halt der Homo sapiens, ja, und der hängt halt unter Affenartige und so weiter. Ja? Und das ist hier halt auch so, und rein von der ER-Modellierung ist es ganz simpel. Denn wenn wir so ein Is haben, dann haben wir Pfeile, die sozusagen die Abstraktionsrichtung beschreiben. Und das Einzige, was passiert, ist, dass die Unterentities, also die spezielleren Entities, von den oberen Entities, von den allgemeineren, alle Attribute erben. Das heißt, was hier oben steht, ist genau dasselbe, wie wenn ich das hier unten nochmal extra schreiben würde. Und der Vorteil ist natürlich, das kann man ein bisschen eleganter manchmal nachher umsetzen und auch ein bisschen eleganter darstellen. Das heißt, man spart sich Schreibarbeit. Okay? Ist es halbwegs verständlich? Wer hat da noch Zweifel dran? Es gibt übrigens auch noch weitere ontologische Konstrukte, wie zum Beispiel Part of, ja? Weil ein Reifen ist natürlich kein Unterkonzept von Auto, sondern ein Reifen ist Teil eines Autos. Ja? Das heißt also, Part of wäre jetzt noch eine andere Konstruktion, die man auch haben kann, brauchen wir aber nicht. Wer es nachlesen will, steht im Buch von Herrn Kemper. Gut, das nur dazu. Ja? Gehen wir nochmal zu den Aufgaben. Ja? Wie gesagt, Klausuraufgabe, Schulladen sparen wir uns. Machen wir mal das. Ja? Modellieren Sie ein Zugauskunftssystem, ja? In dem die wichtigsten Züge repräsentiert werden und man soll Start- und Zielbahnhöfe und die durch den jeweiligen Zug verbundenen Bahnhöfe aus dem Modell ersichtlich finden und oder rauslesen können, einschließlich der Ankunfts- und Abfahrtszeiten am jeweiligen Bahnhof. Ganz klar, Funktionalitäten müssen wir auch abgeben. Gut, jetzt überlegen wir uns erstmal, wie gesagt, Sie können das natürlich auch nochmal machen, aber jetzt für den Nachmittag will ich Sie nicht zu sehr strapazieren. Deswegen erzähle ich mal die Aufgabe. Ja. Das wären zum Beispiel mögliche Entities. Also offensichtlich, wir haben Städte. Ja. Und in den Städten, das wird sich gleich noch weisen, gibt es natürlich Bahnhöfe. Ja. Und es gibt Züge. Und irgendwie müssen wir es jetzt schaffen, über geeignete Beziehungen diese Ankunfts- und Abfahrtsgeschichten, Zielbahnhof, Endbahnhof und verbundene Bahnhöfe irgendwie zu kodieren. Right? Müssen wir. So, jetzt können wir uns erstmal anschauen, was sind hier die Entitäten, die Attribute. Ja, bei Stadt ist klar, Name allein reicht nicht als Schlüssel, ja. Bundesland alleine reicht nicht als Schlüssel. Wie viele Neustadts gibt's? Ja, also ich kenne schon mal mindestens zwei aus eigener Anschauung. Ich glaube, in Bayern gibt's auch noch eine Neustadt. Ja, und wenn Sie mal in New York, wenn Sie mal in den Staaten waren, da wissen Sie, da gibt's alle möglichen Venedigs und Roms und was weiß ich, geile Käfer im Nirgendwo, wo dann so zwei White Trash Trailer Parks drin stehen. Aber Hauptsache mal die Stadt Venice genannt. Ja, wie auch immer. Lustig hier ist also, dass wir sagen müssen, der Name plus das Bundesland macht den Schlüssel. Okay? Also Neustadt in Holstein, Neustadt in Rheinland-Pfalz. Einen künstlichen Schlüssel gibt es hier natürlich nicht, weil Städte haben keine Stadtnummer. Das heißt, wenn Sie Zalando sind, können Sie sowas vergeben wie Artikelnummer und Kundennummer. Städte haben sowas nicht, können Sie natürlich in Ihrem System auch machen. Ja, also wenn Sie die Bahn sind, nummerieren Sie halt die Städte durch. Bitte sehr. Postleitzahlen würden vielleicht funktionieren. Das Problem ist nur, in einer Stadt gibt es natürlich sehr viele Postleitzahlen. Ja? Das heißt, da haben Sie eigentlich praktisch eine Überqualifikation. Ja? Also man kann es machen, aber es ist jetzt auch nicht richtig schön und fehleranfällig. Weil welche Postleitzahl nehmen Sie denn jetzt für München? Also das, es würde von der Eindeutigkeit her schon funktionieren, aber in die andere Richtung halt nicht unbedingt. Entschuldigung. Heuschnupfen. Gut. Bei Bahnhöfen reicht uns der Name, wobei wir auch da sagen müssen, der müsste dann halt entsprechend eindeutig gewählt werden. Entweder wir machen die Bahnhöfe als schwache Entities und sagen, ein Bahnhof gibt es ja auch nur, wenn es eine Stadt gibt. Das stimmt aber nicht, denn es gibt auch Bahnhöfe im totalen Off. Ja? Und dann müssen wir halt noch schauen, dass wir Ostbahnhof auch wirklich eindeutig benennen. Das heißt, wir müssten das Ding dann Berlin underscore Ostbahnhof oder München underscore Ostbahnhof nennen. Ja? Also das ist Ostbahnhof alleine, mag es noch einige geben. Ja gut, bei Zügen, okay, gut, da haben wir es mit künstlichen Schlüsseln ganz gut im Griff. So, also, dann haben wir natürlich die Leaked-In-Relation, das ist relativ simpel. Jetzt müssen wir uns überlegen, ja gut, ich erspare mir die Magie jetzt irgendwie zu fragen, na, ist das N zu 1, N zu M, ist eigentlich trivial, oder? Ich meine, eine Stadt kann viele Bahnhöfe haben, aber ein Bahnhof, der in mehreren Städten liegt, das ist schon so ein spezielles Konstrukt. Ja, mag es auch geben, aber lass mal jetzt mal weg. Ja, so. Also, dann haben wir offensichtlich die Möglichkeit, unsere Start-Ziel-Problematik so zu modellieren. Ja, und zwar aus folgenden Gründen. Ein Zug, sagen wir mal der ICE 753, der hat natürlich einen bestimmten Startbahnhof und der hat einen bestimmten Zielbahnhof. Ja? Und dementsprechend kann man das auf diese Weise eben modellieren. Wenn wir jetzt auch hier mal die Funktionalitäten uns überlegen, macht es auch Sinn zu sagen, naja, ein Zug hat genau einen Startbahnhof und einen Zielbahnhof, aber ein Bahnhof kann natürlich der Start und das Endziel von ziemlich vielen Zügen sein. Deswegen sind beide Relationen 1 zu n. Ja? Also ziemlich straightforward. Jetzt haben wir ja noch eine andere Aufgabe, nämlich wir sollen auch die Zwischenstationen irgendwie ja, modellieren. Und die Zwischenstationen, tja, wer ist denn daran beteiligt? Naja, gut, wieder zwei Bahnhöfe. Ja, also sagen wir mal, der ICE von München nach Hamburg, der verbindet zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, Fulda und Hannover auch. Ja? Gut, also wir haben wieder zwei Städte und natürlich einen Zug. Also das schreit doch nach einer ternären Beziehung, die zweimal von Bahnhof eine Kante weggehen hat, beziehungsweise hingehen, weggehen, Richtung haben wir ja nicht, und Züge. Das heißt also sowas hier. Ja? Dieses verbindet ist also was, was einen Bahnhof mit dem anderen verbindet, aber da ist ja auch immer ein Zug dran beteiligt. Das heißt, klar, Fulda und Hannover werden durch den ICE 753 verbunden, aber vielleicht auch durch den Regionalexpress 423, wissen wir ja nicht. Das heißt, dementsprechend haben wir eine ternäre Beziehung. Wenn wir uns jetzt die Funktionalitäten anschauen, naja gut, wenn ich die beiden Bahnhöfe habe, also Fulda und Hannover, dann habe ich n Züge, die verbinden. Wenn ich aber einen Zug habe, dann verbindet der genau Fulda mit Hannover unterwegs. Ja? Und natürlich noch andere Paarungen, aber diese Verbindet-Relation enthält halt ganz viele von diesen Dreiertupeln. Okay, aber es kann halt nicht sein, dass wir hier zum Beispiel jetzt noch ein N hinschreiben. Macht keinen Sinn. Das heißt, der ICE 753 verbindet nicht Fulda mit Hannover, Mannheim, Köln oder sonst was. Ja, das ist Unsinn. Sondern wenn ich den ICE 53 habe und habe Fulda, dann weiß ich auch genau, ja, der fährt von Fulda nur nach Hannover. Und wenn ich Hannover habe, dann weiß ich, der ICE 753, der kommt aus Fulda. Ja, der kommt nicht aus New York City. Ja. Dementsprechend haben wir hier diese zwei Geschichten. Und wir haben jetzt noch gemäß der Spezifikation die Abfahrts- und Ankunftszeiten, um diese ganze Geschichte zu modellieren. Ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Zugauskunftssystem zu machen. Man kann natürlich die ganze Geschichte auch anders modellieren. Ja? Also Sie können hingehen und sagen, ja, für mich ist zum Beispiel eine Zeit was ganz Fundamentales. Dann nehme ich halt als Entity zum Beispiel die Zeit. Ja? Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich das dann mache. Ist ein bisschen schlecht, weil in Datenbanken Daten im Sinne von Datum ist ein elementarer Datentyp, wie wir noch sehen werden, gleich. Und deswegen ist es ganz gut, die Dinge als Attribute zu modellieren. Ja? Das heißt also, Sie müssen da nicht mit Sekunden, Minuten und Tagen und so weiter rummachen. Ja, Frage?
Wenn jetzt noch mal zu dem Fulda-Beispiel,
ja.
Sagt, verbindet Fulda und Hannover, aber nicht gleichzeitig noch Fulda und Mannheim.
Ja.
Wenn jetzt aber noch eine Stadt zwischen Fulda und Hannover liegt.
Gut, da ist jetzt natürlich die Sache, wie Sie dieses verbindet interpretieren. Ja? Also in dieser Modellierung soll es dazu dienen, die jeweiligen Streckenabschnitte klar zu machen. Natürlich haben Sie völlig recht, wenn auf der Strecke n verschiedene Städte sind, ja, dann habe ich auch n über 2 viele Paare, die ich da natürlich verbinden kann. Ja. Also insbesondere verbindet der Zug natürlich dann auch München mit Fulda und München mit Hannover. Ja. Das können Sie so, lassen Sie mich überlegen, ob das in der Modellierung so drin ist. Nein, das ist in der Modellierung so nicht möglich, sondern diese Modellierung erzwingt, dass wir nur diese direkt aneinandergrenzenden Sachen haben. Warum? Ansonsten, wenn wir München mit Fulda und München mit Hannover auch noch modellieren würden, in verbindet, ja, dann dürfen wir ja nicht diese 2 Einsen schreiben. Okay? Sondern dann taucht München ja beim ICE 758 n-mal auf, statt nur einmal, ja, als Anfangsbahnhof. Beziehungsweise München darf hier dann halt logischerweise, mal überlegen, doch München dürfte auch noch auftauchen. Ja? München ist zwar der Startbahnhof, taucht also in der Relation sowieso auf, aber halt nur mit dem nächsten Ziel, also München zu München-Pasing oder München zu Augsburg, sagen wir mal, ja. Und das ist gerade der Witz, dass also jetzt die Funktionalitäten es festlegen, was wir wirklich damit meinen. Ja? Meinen wir das die ganze Kombinatorik oder meinen wir wirklich nur das abschnittsweise? Und dadurch, dass wir es so gemacht haben, meinen wir nur das abschnittsweise. Bitte sehr.
Aber stellt es dann Linearität dar? Weil das heißt ja eigentlich, dass dann ein Zug kann nur einen Bahnhof mit einem anderen verbinden.
Nein. Also die Frage war, stellt das die Realität dar? Denn so würde ja ein Zug nur einen Bahnhof mit einem anderen verbinden. Nee, nee, das natürlich nicht. Sondern in verbindet kommt der Zug natürlich n-mal vor. Ja? Wäre das so, wie Sie gesagt haben, würde statt dem n hier eine 1 stehen. Das wäre eine schlechte Modellierung, weil dann dürfte jeder Zug nur genau von einer Stadt in die nächste fahren und nicht hopp, 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 hopp Städte verbinden. Ja? Dadurch, dass wir jetzt 2 Einsen und einen N haben, haben wir es genau richtig gemacht. Okay? Gut. Das dazu dann noch eine Aufgabe, wo ich Sie noch mal kurz nachdenken lassen möchte. Das ist die auch wieder eine Aufgabe aus der letzten Nachklausur, also von vor wenigen Wochen. Und die geht so. Wenn Sie Computergrafik machen, ja, also zum Beispiel, Sie wollen Ballerspiel programmieren. Ja? Denn was Sie dann tun, ist, Sie modellieren ja Ihre Sachen in 3D. Also die Figuren mit ihren verschiedenen Bewegungen, ja, die Kanonen, die rumliegen, die Häuser. Sie machen halt einfach 3D-Modelle. Ja? Und dann kann man sich durch diese 3D-Landschaft bewegen und der Rechner kann nach gewissen Gesetzen der Optik mit jedem Blickwinkel genau berechnen, aha, wenn ich in die Richtung schaue und die 3D-Modellierung so ist, dann sehe ich genau dieses Bild auf der Netzhaut. Ja? Und wenn ich mich rumdrehe, sehe ich ein bisschen ein anderes Bild. Das ist ja gerade der Witz an der 3D-Modellierung. Und jetzt kann man natürlich, sagen wir mal, einen Ball, ja, den kann man auf verschiedene Arten 3D modellieren. Sie können einfach den Mittelpunkt und den Radius angeben. Ja? Legt eine Kugel im Raum, also eine Sphäre im Raum, völlig eindeutig fest. Aber dann haben Sie natürlich Riesenschwierigkeiten, wenn Sie diesen Ball, nehmen wir mal an, Sie haben ein Billardspiel oder ein Bowlingspiel, den müssen Sie ja beleuchten. Wenn Sie den nicht beleuchten, dann sehen Sie ja nichts auf dem Computerscreen. Das heißt, irgendwo gibt es eine Lichtquelle und dann haben Sie entweder so ein Raytracer-Modell oder halt so ein generelles anderes Beleuchtungsmodell. Und das heißt, Sie müssen eigentlich den Ball als Menge von, also wie ein Polyeder darstellen. Ja, weil dann können Sie von jeder dieser kleinen begrenzenden Flächen sehr leicht die Normale festlegen und wissen dann, wie steht diese Normale zu Ihnen und zur Lichtquelle. Und dann können Sie genau sehen, wie die beleuchtet sein muss. Je stärker sie beleuchtet ist, desto heller müssen Sie die Pixel malen. Jetzt mal sehr vereinfacht. Das heißt, in der 3D-Modellierung, in der Computergrafik werden Flächen oder auch andere 3D-Objekte immer durch Dreiecke approximiert. Ja? Jetzt kann es Dreiecke geben, die einfach so im Raum liegen. Dreiecke halt kann es ja auch geben in dem Spiel. Ja? Oder halt solche Konstrukte, wo Dinge so aneinander stoßen. Jo, das ist es auch schon. Das ist eine sogenannte Triangulierung. Die Dinger liegen halt irgendwo im Raum. Und die Frage ist natürlich, was schreiben wir jetzt an diese ER-Modellierung für diese Triangulierung dran? Also Dreiecke gehören zu Linien und Linien werden definiert, also Linien gehören zu Dreiecken und umgekehrt und Linien werden definiert durch Punkte und Punkte definieren Linien. Ja? Jetzt ist also die Frage, was tragen wir hier an Funktionalitäten rein und was tragen wir hier an Min-Max rein? Ja? Nehmen wir uns einfach mal wieder 3 Minuten bis 5:30 und jeder überlegt sich mal, was er daran schreiben würde. Gerne auch 4 Minuten, kein Problem. Wir haben ja das Polyeder-Beispiel gemacht. Einfach mal nachdenken, was man hier ranschreiben könnte. Bitte sehr.
Ich habe eine Frage nur zu Robert Brückenpark.
Das nennt man eine Off-Context-Frage. Der Brückentag, ja.
Genau. Und wie das dann ist, welchen wir dann nehmen oder ob wir das dann einfach jetzt heute bestimmen sollen?
Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Ist nächste Woche schon der Brückentag? Übernächste, genau. Also beschließen wir nächste Woche, welchen Brückentag wir virtualisieren wollen, okay? So, noch 1 Minute, nochmal überlegen, auch trotz Off-Context-Frage. Naja gut, die Leute sind schon ein bisschen raus. Also schauen wir uns mal an. Was würden wir denn an Funktionalitäten hinschreiben? These?
Was?
Okay, auch gut. Nein, kein Problem. Wir müssen ja 4 Symbole an Funktionalitäten hinschreiben. Und die Frage ist jetzt, was könnten wir da jetzt wohl hinschreiben?
Ja?
1N. Wer möchte daran Kritik üben? Bitte sehr.
Ich würde beim ersten NM nehmen, weil das Dreieck kann ja, also eine Linie kann ja auch zu zwei Dreiecken gehören.
Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Okay. Das heißt also, mein Tipp wäre N zu M für Linie und Dreieck. Ja? Wer übt Kritik an dem zweiten 1 zu N Vorschlag?
Ja, ist auch N zu M, weil ein Punkt kann ja auch durch mehrere Linien
ja, sein. Völlig korrekt und umgekehrt. Ein Punkt kann zu mehreren Linien gehören und eine Linie hat natürlich mehrere Punkte, die sie definieren. Ja? So. Bei den Funktionen, also da würde ich zustimmen, ja. Wer hat einen Vorschlag für Min-Max? Das ist natürlich erheblich schwieriger, ja. Siehe die Polygonaufgabe. Bevor wir raten, ich zeige es einfach mal und dann überlegen wir, ob das Sinn macht, ja. Also, NM, NM haben wir gehabt. So. Jetzt ist die Frage, warum, haben wir diese Min-Max-Angaben. Wer mag es erklären? Bitte sehr.
Okay, also ein Dreieck braucht ja mindestens drei Linien, damit es ein Dreieck quasi ist. Das
ja.
Kann auch nicht mehr haben.
Völlig klar, ruhig laut, da muss ich es nicht wiederholen. Also ein Dreieck hat mindestens drei Linien und höchstens drei Linien, taucht also in gehört zu mindestens dreimal auf und höchstens dreimal auf, right?
Genau.
Genau, so.
Und eine, also an einer Linie kann ein Dreieck liegen oder zwei, aber nicht mehr oder nicht weniger.
Genau, völlig richtig. Also entweder ein Dreieck liegt an einer Linie, wie jetzt in diesem Fall, oder wie jetzt bei dieser Linie, genau zwei. Ja? Also mindestens eins und höchstens zwei. Das heißt, irgendeine gegebene Linie taucht in der Gehört-zu-Relation mindestens einmal auf und höchstens zweimal. Ja? Da ist noch eine Frage.
Zum Beispiel mit der Linie ganz unten, die würde ja, wenn man die zeigt, ja rein theoretisch an drei Dreiecke kreuzen.
Die Linie ganz unten. Diese? Die würde theoretisch an drei Dreiecke rankreuzen.
Wenn man die verlängert, dann ist die ja die Grundlinie von dem Dreieck, was quasi mit derselben Ausrichtung rechts daneben.
Gut, ja. Also das ist eine kluge Sache. Wir haben ja jetzt noch solche Dreiecke. Ja? Alright? Und das ist jetzt genau wieder das kombinatorische Gesundheitsproblem wie bei den Zügen, was Sie im Prinzip angesprochen haben. Ja? Aber das Schöne ist halt, wenn wir es jetzt so modellieren, wie er es gut erklärt hat, dann brauchen wir uns um diese ganze Kombinatorik, dass natürlich eine ganze Menge von Dreiecken wieder Dreiecke bilden, keine Gedanken zu machen. Ja? Das ist auch in der Computergrafik typischerweise ziemlich wurscht. Ja? Weil das große Ding, was ich jetzt gerade nachgefahren habe, auch ein Dreieck ist, das ist ziemlich zufällig so, aber das spielt jetzt hier für uns keine Rolle und insbesondere in unserer Modellierung nicht. Ja? Das heißt, mit dem 1, 2, so wie er es erklärt hat, ist man genau auf der richtigen Seite. Ja? Und natürlich für Linien ist es auch so, sie werden genau durch zwei Punkte definiert. Ja? Und ein Punkt gehört zu mindestens zwei Linien jeweils dazu, wenn es um Dreiecke geht, weil nehmen wir mal den, ja selbst der gehört zu dieser und dieser Linie. Ja? Also wenn es um Dreiecke geht, kann es keinen Punkt geben, der nur zu einer Linie gehört, deswegen haben wir hier eine mindestens zwei, aber es kann halt auch sein, dass ein Punkt wie der hier eben zu ganz vielen Dreiecken gehört. Ja? Gut, hier war der Einwand. Was ist, wenn wir jetzt diesen Punkt hier betrachten? Mathematisch völlig richtig ein Punkt und der liegt auf einer Linie. Ja, aber das ist natürlich wiederum jetzt würde ich zurückweisen dadurch, dass ich sage, wir wollen hier natürlich Endpunkte modellieren. Ja, weil die Punkte, die auf Linien liegen, die spielen für uns hier eigentlich keine Rolle. Das ergibt sich jetzt aber aus der Pragmatik dieser Aufgabe eigentlich. Und da können Sie sagen, ja, das hätte man aber dazu sagen müssen. Und da haben Sie auch recht. Weil was eigentlich schlecht ist, ist, dass dieses Ding hier Punkt heißt. Also Ihrem Einwand gemäß, der im Prinzip mathematisch völlig korrekt ist, müsste man ihn Endpunkt nennen. Ja? Weil er ist der Endpunkt von einer Linie oder mehreren Linien. Ja? Oder Randpunkt, Linienrandpunkt wäre noch mathematisch genauer. Ja? Aber Sie sehen schon, diese ganze Frage, wie ich Sachen nenne, impliziert eine gewisse Semantik. Ja? Und wir sind hier in dem Bereich, dass wir sagen, diese Funktionalitäten implizieren zum Beispiel über partielle Funktionen echte harte Konsistenzbedingungen. Aber wenn jetzt jemand Ihre Modellierung benutzt, ein Programmierer zum Beispiel, ja, dann kann dem vielleicht sowas auffallen und der Programmierer ist wieder ein Mensch. Das heißt, diese Modellierung, die wir machen, machen wir nicht nur, um nachher ein tolles Computerkonstrukt zu bauen, was nachher nie wieder ein Mensch anschaut, sondern das sind ganz typische Modellierungen, die andere Menschen wieder verstehen müssen. Und das ist bei jedem Informatikkonstrukt eigentlich so. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, diesen Touch-Laptop anschauen, das ganze User-Interface hat mal irgendein fleißiger Ingenieur in Taiwan ersonnen, ja, wer auch immer, und der muss es aber so ersonnen haben, dass Sie hier genau dieses Ding nachvollziehen und benutzen können. Das heißt, jedes Informatikkonstrukt, was wir machen, ist ein zutiefst kommunikativer Mensch-Mensch-Kommunikationsvorgang. Selbst wenn Sie einen ganz nerdigen Computerchip entwerfen, was Sie tun ist, Sie kommunizieren von einem Entwickler, Klammer auf, Homo sapiens, irgendwas zu irgendeinem Ihnen unbekannten anderen Entwickler, auch Homo sapiens. Ja? Jedes Modellierungsding in der Informatik ist letztendlich so eine Kommunikation, an der zumindest auf irgendeine Art ganz oft Menschen beteiligt sind. Natürlich muss sie auch für den Computer verständlich sein, weil der ist ja auch immer beteiligt. Das heißt, sie muss bezüglich Syntax und Semantik wieder formal sein. Ja? Gut. So viel dazu. Also, Aufgaben erstmal vorbei. Jetzt machen wir nur noch Beispiele und schauen uns einfach mal ein bisschen neuen Stoff an. Nächsten Freitag greifen wir das Ganze wieder auf, machen wieder ein paar mehr Aufgaben. Also, lehnen Sie sich zurück, dir wird einfach ein bisschen Show. So, wo waren wir? Wir haben ja dieses monströse Bild gehabt, wo alle am letzten Freitagnachmittag so ein bisschen gegähnt haben. Oh nee, nicht schon wieder solche Bilder, keine Ahnung, haben wir in Vorlesung XYZ N-Hunderte gesehen. Um was ging es? Es ging um die Phasen des Datenbankentwurfs und wir haben praktisch diese Stufe hier hinter uns gelassen. Hier haben wir eh ziemlich wenig zugesagt, aber das können wir jetzt, glaube ich, halbwegs gut. Okay, gut. Eine kurze Heuschnupfendenkpause. Gut, Heuschnupfendenkpause erfolgreich abgeschmettert. Gut, wir wissen also, wie wir ER-Schemata machen. Jetzt geht's drum, diese ER-Schemata jetzt auch wirklich in eine relationale Datenbank umzusetzen. Ja, wir haben eigentlich alle Konstrukte, müssen es einfach nur noch mal ein bisschen formaler hinschreiben. Gut, kehren wir noch mal zu unseren Relationen zurück. Jeder von Ihnen oder jede von Ihnen hat ja so ein Bild, dass Beziehungen Relationen sind. Ja? Also zum Beispiel diese Geschichte Seminarthema Studi Prof. Das heißt, diese Betreuen-Beziehung ist also ein typisches eine typische Liste von Dreiertupeln. Okay? Das ist also klar. Ich bin der, der pfeift. Und zwar nur ich. Also idealerweise. Ja. Ihre Kollegen aus der BWL haben auch immer sehr engagiert zurückgepfiffen. Ja, da habe ich ihr gesagt, naja, Sie können schön pfeifen, aber ich meine, ich stelle mich ja jetzt auch nicht hin und Trompete oder Furze oder so. Also gut. Wie auch immer. Was wir allerdings noch nicht begriffen haben, ist, dass auch Entities wieder als Relationen darstellbar sind. Gut, und zwar auf folgende Weise. Sie erinnern sich, wir hatten ja diese Attribute. Das waren die gelben Dinger in den Ellipsen. Ja? Und zu jedem solchen Attribut gehört ein Wertebereich dazu. Also Zugnummern sind einfach Zeichenketten. In der Regel, sagt ja auch schon die Semantik, die Bezeichnung, Zahlen. Ja? Jetzt ist es aber so, dass man Zugnummern zum Beispiel nicht addieren kann. Also man kann sie schon addieren, macht aber keinen Sinn. Insofern ist es eigentlich sinnvoller, auch diese Zahlenstrings als Strings zu modellieren, also als Zeichenketten. Dann haben wir ganz oft solche Dinge, dass zum Beispiel Daten, also 1. April 1973, 12 Uhr mittags, dass die auftauchen in solchen Datenbanken. Da ist also die Domäne, der Wertebereich der Zahlen, der Daten. Ja? Wir hatten auch dieses Beispiel mit der Parabel, da ging es zum Beispiel um N, um Z und um solche Wertebereiche. Also alles, was an Mengen denkbar ist, ist also möglicherweise auch ein Wertebereich. Und die Attribute wiederum sind einfach Teilmengen daraus. Ja? Also wenn wir zum Beispiel 500 Züge haben mit 500 Zugnummern und jede Zugnummer ist zehnstellig und besteht aus Zahlen, ja, dann haben wir halt nur 500 solcher Zahlen aus dem riesigen Bereich der möglichen zehnstelligen Zahlen. Ja, wie viele zehnstellige Dezimalzahlen gibt es? Eine ganze Menge, ja, 10 Milliarden. Okay. Und da haben wir nur 500 realisiert. So. Jetzt, wenn wir so eine Entität als Relation beschreiben wollen, dann ist die doch nichts anderes als ihrerseits wieder eine Relation, die eine Teilmenge des kartesischen Produkts der Domänen ist. Ja? Also, so ein Tupel könnte also eine Entität beschreiben, zum Beispiel Comicfigur. Ja? Wenn die Comicfigur jetzt die Attribute Name, Straße und Telefonnummer hat, dann ist diese Entität also so ein Dreiertupel. Und wir können mithin also für solche Entitäten so ein relationales Schema hinschreiben. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir die Entitätenmenge Telefonbuch haben, und dann haben wir natürlich ganz viele Telefonbucheinträge. Und dann sagen wir, gut, die Attribute sind Name, Straße und Telefonnummer. Ja? Und wir können jetzt von diesen Dreiertupeln aus Name, Straße, Telefonnummer eine ganze Menge in so ein Telefonbuch reintun. Ja? In diese Entitätenmenge quasi. Und was wir tun ist, wir haben hier zwei Klammern. Nämlich einmal eine Mengenklammer, die sagt uns, eine Relation ist eine Menge von Tupeln. Und dann haben wir noch diese eckige Klammer, das wollen wir auffassen als ein Tupelkonstruktor. Ja? Also soll andeuten, wir können uns Dreiertupel dieser Art dann bauen. Und diese Art besteht aus dem, was jetzt in diesen eckigen Klammern steht. Wir schreiben immer noch nach einem Doppelpunkt auch noch die Domäne, das heißt den Wertebereich hier rein. Also String steht zum Beispiel für Zeichenkette. Also ein Name von einer Comicfigur oder ein Name in einem Telefonbuch ist eine Zeichenkette. Straße ist auch eine Zeichenkette und Telefonnummer können wir zum Beispiel als ganze Zahl modellieren oder auch wieder als Zeichenkette. Mit der Ratio, die ich vorhin gehabt habe, wir wollen ja Telefonnummern eigentlich nicht wirklich addieren. Okay? Und Telefonnummer ist der Schlüssel von dieser Entität, der zu dieser Entitätenmenge Telefonbuch passt, weil klar, ich kann eine Telefonnummer nur einmal vergeben. Also es ist ein idealer Schlüssel sozusagen. Okay? Gut. Das ist jetzt also die Art, wie ich zum Beispiel jetzt Entitäten auch wieder als Relationen auffassen kann, nämlich als Relationen über ihren Attributen. Und wenn wir Beziehungen, die wir ja schon längst als Relationen modelliert hatten, in solche Tabellen reinschreiben konnten, das heißt all diese Tupel einfach untereinander, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt, ja, dann können wir das natürlich für Entitäten genauso machen. Also die ganzen Comic-Typen, ja, Donald, Mickey, Batman, Spider-Man, Trashy-Man, wie auch immer die heißen, ja, die stehen jetzt alle untereinander im Telefonbuch. Jetzt können Sie sagen, ja, Moment mal, im Telefonbuch habe ich doch eine Ordnung. Da fängt es halt bei AAA Schlüsseldienst an und hört auf bei Zützelinski. Okay? Ja, Das ist natürlich das gedruckte Telefonbuch. Die Datenbank ist erstmal ungeordnet. Warum? Ja, ganz einfach, weil alles, was in der Entität oder in der Entitätenmenge Telefonbuch drinsteht, ist eine Menge von Tupeln. Und bei der Menge, haben wir ja schon gesagt, kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Das heißt, also mathematisch ist die Menge 1, 2, 3 natürlich völlig identisch zur Menge 2, 1, 3. Ja? Die Reihenfolge gibt es nicht. Genauso wie das wieder absolut identisch ist zu diesem Aufschreibungsding. Ja? Weil das ist eine Mengenklammer. Nur ist natürlich auch klar, das haben wir jetzt schon 100-mal gehabt, dass das Tupel 1, 2, 3, runde Klammer, natürlich nicht gleich dem Tupel 3, 2, 1 ist. Ja? Okay. Das heißt, in dem Telefonbuch gibt es konzeptuell also keine wirkliche Reihenfolge. Es gibt, wenn Sie das Ding drucken und lexikografisch nach Name sortieren, dann gibt es eine Reihenfolge. Ja? Eine Bemerkung am Rande, es ist nicht besonders geschickt, den Namen als einen ganzen String zu machen, sondern und zwar deswegen, weil das eine Eigenschaft verletzt, die man Elementarität nennt. Ja, das heißt, wir wollen, dass die Dinge, die da in diesen Spalten stehen, die einzelnen Attribute, jeweils nicht nochmal zusammengesetzt sind. Und ein Name, Horst Müller, Georg Roh, der ist ja zusammengesetzt. Also in meinem Fall Georg Willibald Maria Groh. Ja? Gut, Sie können sagen, was hat der denn für Eltern? Naja gut, eigentlich habe ich sehr gnädige Eltern, weil mein einer Opa hieß Georg, der andere hieß Willibald. Maria heißen bei uns alle, weil wir so katholisch sind. Jetzt war es halt nur eine Frage der Reihenfolge, ob ich ein normales Sozialleben haben werde oder gar keins. Ja? Gut, Sie haben sich für ein normales Sozialleben entschieden. Ist auch nicht so ganz aufgegangen, die Kalkulation, aber gut. Wie auch immer. Also, wir wollen, dass die Attribute elementar sind. Das heißt, wir sollten zwischen Vor- und Nachname unterscheiden. Ist aber nur eine Bemerkung am Rand. Noch drei Bezeichner. Ausprägung ist also all das, was in der gesamten Datenbasis drinsteht, also alle Beziehungstabelleninformationen und alle Attribute-Tabelleninformationen. Schlüssel kennen wir schon, das ist immer noch eine minimale Menge von Attributen, deren Werte ein Tupel eindeutig identifizieren. Also hier zum Beispiel Telefonnummer. Ja? Bei Relation, also bei Beziehungen, sorry, nicht bei Relation, bei Beziehungen haben wir das noch nicht so ganz thematisiert. Ja? Weil da haben wir immer gesagt, naja, Professoren, Studenten und Themen werden irgendwie tupelartig zusammengewürfelt. Kommen wir jetzt noch sehr viel genauer drauf. Ist eigentlich das, was wir schon wissen, nur einfach nochmal genauer gesagt. Ja? Bei solchen Entities ist es aber jedem klar. Telefonnummer, Personalnummer, Artikelnummer, dieser ganze Käse. Und ein Primärschlüssel, das ist einfach nochmal eine kleine Extra-Bezeichnung, die aber für uns nicht viel extra sagt, ist das, wenn ich aus den vielen möglichen Schlüsseln einen auswähle, dann nennen wir den einfach den Primärschlüssel. So, was heißt das? Naja gut, ein Schlüssel ist eine minimale Menge von Attributen, die ein Tupel eindeutig identifizieren. Was ist die dürfste Menge von Attributen, die ein Tupel auf jeden Fall identifiziert? Alle, genau, völlig korrekt. Ja. Und ich bin an allen natürlich nicht unbedingt interessiert, weil es ein bisschen unhandlich ist. Ja? Also werde ich den Schlüssel kleinstmöglich wählen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass verschiedene kleinstmögliche Schlüssel auch schon eindeutig sind. Ja? Aber dann wähle ich mir halt einen davon aus. Und den nenne ich Primärschlüssel. Okay? Ist also im Wesentlichen nichts Neues. So, gut. Wenn wir jetzt also in unser Unischema nochmal reingucken, wie können wir jetzt die Entities hier relational modellieren? Wir haben vier Entities und zum Beispiel Studenten haben diese drei Attribute. Das heißt, als Relation ausgedrückt sind Studenten immer Dreiertupel, ja, und die entsprechende Tabelle zur Buchhaltung hat halt drei Spalten. Gut. Vorlesungen sind Dreiertupel, Assistenten sind Dreiertupel und Professoren, na, wie es ihnen gebührt, sind natürlich Vierertupel. Ja, gut, alles klar, cool. So, also können wir das auch genauso machen. Jetzt müssen wir uns nur noch die zugehörigen Domänen oder Typen überlegen. Gut, hier haben wir jetzt bei diesen künstlich eingeführten Schlüsseln, ja, haben wir jeweils Integer mit der gleichen Überlegung wie zu Beginn, können wir da auch String hinschreiben. Ja. Name String, Semester ist Integer. Das ist auf jeden Fall klar, denn Semester wollen Sie ja zum Beispiel auch addieren können. Sie wollen Durchschnitte berechnen, Sie wollen minimale Semester oder maximale Semester. Das heißt, das Semester als String zu modellieren, ist keine gute Idee. Genauso wie die Semesterwochenstunden, da gilt die gleiche Logik. Auch da wollen Sie irgendwann mal mathematische Operationen drauf ausführen. Wie gesagt, auf Vorlesungsnummern nicht notwendigerweise, deswegen kann man die eben auch als Stringgesundheit modellieren. Das ist praktisch die relationale Darstellung von Entities. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch uns überlegen, wie ist denn jetzt diese tabellenartige Darstellung von Beziehungen? Dass Beziehungen Relationen waren, haben wir jetzt, glaube ich, schon gesehen, aber wie machen wir es jetzt fest? Wie braten wir sie wirklich in Tabellen? Auf folgende erstmal grausam aussehende Weise. Ja? Was eine Relation ja ist, ist, eine Relation verbindet Entities. Okay? Das heißt, in dem Fall, also N Entities, nur um es ganz allgemein zu machen. Ja? Und jede dieser Entities hat einen Schlüssel. Das heißt also, die Entity E1 hat also die Attribute, die hier oben stehen. Und nehmen wir mal an, A11 bis A1K1 seien also die Attribute, die zusammen den Schlüssel von E1 bilden. Ja? Hier in dem Beispiel war das immer nur 1. Ja? Im allgemeinsten Fall sind es jetzt für E1K1 viele, für E2K2 viele und so weiter. Ja? Und last but not least, eine Relation kann natürlich auch eigene Attribute haben. Ja? Wie zum Beispiel die Note an der Beziehung prüfen. Okay? Gut. Und jetzt packen wir all diese Dinge einfach nacheinander als Relation zusammen. Das heißt, wenn wir sagen, eine Relation verbindet E1, E2, E3 und so weiter bis En, dann brauchen wir ja schon mal einen N-Tupel, auf jeden Fall. Aber ein N-Tupel von was? Jetzt werden Sie sagen, ja, von Entities. Ja, aber was identifiziert denn eine Entity in der Entity-Menge eindeutig? Antwort natürlich der Primärschlüssel. Also steht für die Entities E1 steht natürlich der Schlüssel von E1, für die Entities E2 der Schlüssel von E2 und so weiter bis zum Schlüssel von En. Und dann stehen noch alle Attribute, die zu dieser Relation gehören, samt ihren Typen natürlich hier hinten drin. Okay? Insofern haben wir jetzt also folgenden Stunt geschafft. Wir haben wie hier die Entities als Relationen geschrieben und mit dem Trick hier, der eigentlich kein Trick ist, sondern eigentlich genau das, was man sich so denkt, haben wir auch die Beziehungen als Relationen aufgeschrieben. Ja? Machen wir mal ein einfacheres Beispiel. So, Studenten, Vorlesungen und die Beziehung Hören. Ja? Hier haben wir jetzt nur zwei Entity-Mengen, Studenten und Vorlesungen. Und Hören ist also erstmal eine Beziehung, als eine Relation zu modellieren und die, sagen wir mal, grundsätzlich zwei Entitäten miteinander in Bezug setzen muss. Ja? Jetzt haben Studenten nur zum Glück ein Schlüsselattribut und Vorlesungen haben auch nur ein Schlüsselattribut. Furthermore ist es so, dass Hören selbst keine Attribute hat. Das heißt, wir wissen schon mal, wie viele Spalten die Tabelle Hören haben muss, nämlich 2. Ja? Und in der ersten Spalte, stehen die Schlüssel drin, die eindeutig auf die Studis verweisen. Und in der zweiten Spalte stehen die Schlüssel drin, die eindeutig auf Vorlesungen verweisen. Ja? Das heißt, Studenten ist eine dreispaltige Tabelle, Vorlesung ist auch eine dreispaltige Tabelle und Hören ist eine zweispaltige Tabelle. Oder in mathematischer Sprechweise, Studenten ist eine Dreierrelation, also eine Menge von Dreiertupeln, 1, 2, 3. Und Vorlesung ist auch eine Menge von Dreiertupeln, drei Spalten, die alle untereinander geschrieben werden. Ja? Und Hören ist praktisch eine Menge von Zweiertupeln, wobei das erste der Schlüssel auf Studis, zweite Schlüssel auf Vorlesung ist. Das Einzige, was jetzt noch zu klären bleibt, ist, wir haben ja gesagt, bei den Studis sind Matrikelnummern die Schlüssel. Gut, haben wir jetzt kapiert. Was ist der Schlüssel, der zum Beispiel dieses Zweiertupel hier in der zweiten Zeile eindeutig identifiziert? Naja, die Gesamtheit aller Fremdschlüssel. Ja? Und ein Fremdschlüssel, das ist einfach noch eine Bezeichnung, ist halt das, was auf die jeweilige Entity drauf zeigt. Ja? Das nennt man Fremdschlüssel. Okay? Und der Primärschlüssel von diesem Zweiertupel ist einfach die beiden Fremdschlüssel der jeweiligen rechten und linken Hälfte zusammen. Ja? Weil ich brauche ja beides, um diese spezielle höheren Instanz vom Studi 2755 mit der Vorlesung 5001 wirklich klar zu machen. Okay? Und jetzt sind wir so weit, und das ist auch schon Schluss sozusagen damit, dass wir so weit sind. Wir haben für alles, was wir modellieren, alles, was wir modelliert haben, ist eine Tabelle. Sowohl Entities als auch Beziehungen. Und alles hat einen Schlüssel. Bumm, fertig. Das ist doch nice. Man kann alles über einen Kamm scheren sozusagen. Ja? Gut. Okay. Jetzt haben wir noch einen speziellen Punkt und da kommen unsere Funktionalitäten wieder ins Spiel. Nämlich dann, wenn wir Einsen im Spiel haben. Ja? Vorherige Folie, hier, hatten wir eine N-zu-M-Beziehung. Das heißt, ich musste beide Fremdschlüssel haben als Primärschlüssel von Höhere. Jetzt bei einer Lesen-Beziehung, die ist ja 1-zu-N gewesen. Okay? Da ist es jetzt so, dass der Primärschlüssel von dieser Zeile zum Beispiel nur der Fremdschlüssel von Vorlesungen ist, nicht aber der Schlüssel Personalnummer. Warum ist es so? Gut, steht schon in lila da. Wenn wir die Vorlesung wissen, ja, dann wissen wir ja, weil hier oben eine 1 bei Professoren steht, wissen wir den Professor ja auch. Also Einführung in die Informatik für Hörer anderer Fachrichtungen, ja, da wissen wir, das hält halt der Olle Kroh, ja, kein Problem. Jetzt können Sie sagen, ja gut, ich will aber das hier trotzdem unterstreichen. Ja, da wird hell aufgelacht, okay, vielleicht nicht unbedingt deswegen, aber immerhin. Ja gut, man kann sich fragen, warum darf ich jetzt Personalnummer nicht unterstreichen? Naja, das ist begründet in der Regel, die wir gleich auf den nächsten Folien haben. Und auch in einer gewissen Minimalität. Denn Sie wollen Ihren Schlüssel so wählen, dass er wirklich minimal ist. Und die Personalnummer des Profs hinzuzunehmen, wäre überflüssig. Überflüssige Dinge schaden aber nicht nur, weil man mehr Schreibarbeit oder sowas hat oder mehr Kuli beim Unterstreichen verbraucht. Überflüssige Dinge schaden auch in der Informatikmodellierung. Wir haben also zum Beispiel ganz am Anfang, als wir über Datenbanken gesprochen haben, haben wir gesagt, Redundanz ist ein Problem. Wenn Sie Daten an verschiedenen Stellen doppelt speichern und nur an einer Stelle ändern, an den anderen aber nicht, dann haben Sie eine Inkonsistenz. Ja? Und generell Redundanz wollen wir nicht, also sind wir danach ausgerichtet, Dinge eben minimal zu machen. So, deswegen ist der Schlüssel von Lesen nur der Fremdschlüssel, der auf Vorlesung zeigt. Gut. Jetzt kommt eine Sache, die auch in Klausuren gerne mal falsch gemacht wird. Ja? Die sogenannte Verfeinerung. Denn die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer unter Ihnen werden natürlich sagen, komm Kro, es ist kurz nach drei, ich bin müde. Du hast uns in den letzten halben Stunden ehrlich gesagt nur Sachen erzählt, die jeder vernünftige Mensch sich sowieso denken konnte. Ja? Also komm jetzt mal mit was Neuem rüber. Und das Neue ist die Verfeinerung. Okay, gut. Wenn Sie also initial entwerfen und nach den impliziten Vorgaben vorgehen, wie ich sie Ihnen gesagt habe, dann haben Sie eine Tabelle für Professoren, eine für Vorlesungen und eine für Lesen, wobei wir hier gesagt haben, naja, uns reicht die Vorlesungsnummer als Schlüssel. Sie können natürlich auch, wie gesagt, Lesen so rum modellieren, ist ja eigentlich völlig schieden Didi. Ja, genau. So. Jetzt kann man aber diese Geschichten hier zusammenfassen. Und zwar dadurch, dass wir Lesen nicht mehr als eigene Tabelle konstruieren und hinschreiben, sondern in die Tabelle Vorlesungen reinziehen. Das nennt man Verfeinerung. Okay? Und das geht so, dass jetzt Vorlesungen nicht mehr nur drei Spalten hat, sondern vier. Und in der vierten steht der Prof drin, oder besser gesagt der Schlüssel des Profs, der die Vorlesung liest. Okay? Professoren bleibt gleich. Okay? Das heißt also, wir können eine 1-zu-n-Beziehung dadurch verfeinern, dass wir sie in die n-Seite reinziehen. Jetzt kann man sich, also das ist, glaube ich, relativ klar, dass man das kann. Warum kann man das? Speziell eben wegen dieser 1 hier. Das heißt, wenn ich die Vorlesung weiß, dann weiß ich eindeutig den Prof. Es kann also nicht sein, dass zu einer Vorlesung mit einer Vorlesungsnummer plötzlich zwei Profs auftauchen. Geht bei uns nicht. Ja? Dementsprechend kann ich doch den Prof auch direkt in Vorlesungen reinbraten und mir die gesamte Tabelle lesen sparen. Ja? Könnte ich machen. So, jetzt kommen natürlich kluge Menschen und sagen, warum kann man das nicht anders machen? Und das erkläre ich jetzt. Die Regel, nach denen man zusammenfasst, lautet so, man kann nur Relationen mit gleichem Schlüssel zusammenfassen. Jetzt wird auch klar, warum wir lesen, warum wir da Personalnummern nicht unterstreichen dürften. Das wäre sozusagen das Überflüssige gewesen. Das dürfen wir nicht, weil wir dann diese Regel nämlich nicht mehr so schön formulieren können. Weil nämlich klar ist, dass wir jetzt zum Beispiel lesen, das hat den Schlüssel Vorlesungsnummer, mit Vorlesungen, das hat auch den Schlüssel Vorlesungsnummer, einfach zusammenfassen können. Relationen mit gleichem Schlüssel und nur diese kann man zusammenfassen. So. Nachdem man es zusammengefasst hat, könnte das Ganze zum Beispiel so aussehen. Professoren hat weiter seine vier Spalten und Vorlesung hat jetzt nicht mehr drei, sondern entsprechend vier. Also vorher sah das Lesen so aus. Hier haben wir die Profs mit vier Spalten, Vorlesungen mit drei, Lesen mit zwei. Ja? Und hinterher haben wir das, Profs mit vier, Vorlesungen auch mit vier. Sieht relativ klar aus. Warum kann man jetzt nicht die Sache so machen? Ja, also ich könnte ja jetzt auch sagen, naja gut, ich mache das anders. Ich ziehe das Ganze einfach in Professoren rein und nicht in Vorlesungen. Okay. Was wird dann passieren? Naja gut, Lesen ist eine 1-zu-n-Beziehung. Das heißt, ich muss in Professoren, wenn ich es in Professoren reinziehe, natürlich für jede Vorlesung ein eigenes Tupel machen. Ja? Und Sie sehen schon, was passiert. Die ganzen anderen Angaben müssen Sie nochmal hinschreiben. Okay? Jetzt kann es verschiedene Probleme geben, die damit assoziiert sind. Erstens, es kann eine sogenannte Update-Anomalie entstehen. Nämlich dann, das habe ich eben vorhin schon gesagt, Redundanz ist gefährlich, wenn der Sokrates in einen anderen Raum umzieht, aber 17 Vorlesungen hält, ja, dann muss ich 17 Mal die gleiche Raumnummer in die neue Raumnummer umändern. Wenn ich das einmal nicht kann. Nehmen wir mal an, der Computer stürzt ab, wenn ich das 15. Mal geändert habe, dann habe ich plötzlich in der Datenbank zwei verschiedene Angaben, wo Sokrates wohnt. Ja, welche ist jetzt richtig? Weiß man nicht. Ja? Genauso kann es passieren, dass wir beim Löschen Probleme kriegen. Der gute Augustinus liest nun die Vorlesung Glaube und Wissen. Nehmen wir mal an, diese Vorlesung gibt es nicht. Ja? Nehmen wir mal weiter an, der Augustinus liest nur diese Vorlesung. Was Sie dann natürlich denken könnten, was man macht, ja gut, okay, ich muss diese Vorlesung löschen, also muss ich auch die Zeile in Professoren löschen, wo liest 5022 ist. Ja? Was passiert? Der Augustinus wird gleich mitgekillt. Ja? Das ist nicht so schön, der arme Augustinus. Marie Curie ist natürlich eine geniale Frau, deswegen hat sie ein Forschungsfreisemester und liest nichts. Also müssen wir da schon mal irgendwie liest nichts oder null oder Fragezeichen oder ein Smiley reinschreiben, weil wir können ja nicht nichts reinschreiben. Ja? Und das nennt man dann Einfügeanomalie. Das heißt, wenn Sie es auf diese Weise machen, kriegen Sie Probleme. Jetzt können Sie sagen, naja gut, all diese Probleme hören sich jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, Brexit oder anderen Weltproblemen eher geringfügig an. Ja, aber wir wollen ja einen guten Datenbankentwurf machen. Ja? Das heißt also, dafür sind es zumindest kleine Probleme, die vermeiden wir, indem wir es so rum machen. Das heißt also, 1-zu-n-Beziehung verfeinern, indem man es in die n-Seite reinzieht oder in anderen Worten, Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen und nur dies. Genau, richtig. So, wie modelliere ich jetzt schwache Entities? Okay, wir haben ja gesagt, Raum und Gebäude, Sie erinnern sich, schwache Entities. Die schwachen Entities hängen von den starken Entities ab. Oder hier in der Modellierung, Prüfungen gibt es nur, wenn es Studis gibt, die sie ablegen. Okay? Und wir haben gesagt, das malen wir hier mit den Doppellinien überall. Das heißt also, Prüfung ist die schwache Entity und Studenten ist zumindest ein Teil der starken Entities, oder hier die starke Entity, zu der das gehören soll. Ja? Jetzt haben wir gesagt, der Schlüssel von Prüfungen ist immer der Teilschlüssel der schwachen Entity plus der Schlüssel der übergeordneten starken Entity. Hörsaal 14 ist nicht eindeutig, WZW Hörsaal 14 ist eindeutig. Okay? Dementsprechend, wenn wir jetzt uns anschauen, ja, Prüfung muss halt also Matrikelnummer und Prüfteil als Schlüssel haben. Das ganze Ding muss unterstrichen sein. Dementsprechend, wenn Prüfungen jetzt wieder in Relationen stehen, beziehungsweise in Beziehungen stehen, dann muss auch, wie zum Beispiel hierbei umfassen, nicht nur der Schlüssel von Vorlesungen hier rein, also Vorlesungsnummer, sondern der gesamte Schlüssel der schwachen Entity. Es wäre also falsch, hier in Umfassen nur Prüfteil und Vorlesungsnummer zu unterstreichen. Das ist auch wieder nichts Neues, denn wer genau zugehört hat, ja klar, muss ja so sein. Ja, ich habe es nur nochmal erwähnt. Okay. Also hier steht es nochmal, Fremdschlüssel auf ein schwaches Entity. Also hier in Umfassen ist das der Fremdschlüssel auf die schwache Entity Prüfungen. Und da brauche ich den gesamten Schlüssel von Prüfung, den gesamten Fremdschlüssel. Gut. Also, letzte Viertelstunde. Okay, wir machen noch ein paar Aufgaben. Okay, gut. Weil alle schauen schon so, die Äuglein fallen runter, beziehungsweise nicht die Äuglein ploppt, das wäre ziemlich schlecht, aber zumindest deren fleischerne Deckel, ja. Alle recken sich schon ein wenig, ja. Groh, hör auf zu labern. Mach keine schalen Witze. Hör einfach auf. Aber leider, wir müssen ja noch ein bisschen was machen. Okay, also eine Viertelstunde noch Aufgaben. Was wir das nächste Mal machen, um wieder reinzukommen, ist natürlich als allererstes mal eine relationale Modellierung. Weil kein Mensch hat sich das jetzt natürlich gemerkt mit Verfeinern und gleiche Schlüssel und so weiter. Also müssen wir es üben. damit ihr Hirn noch mal ein bisschen anders auf Touren kommt, fangen wir erstmal an und nehmen unser Zugverbindungsding vom Anfang und machen erstmal Min-Max-Notation rein. Können wir schon, ist einfach, geht. Dann wollen wir das Zugsystem mal von dem ER-Schema in ein relationales Schema übersetzen und zuletzt wollen wir es verfeinern. Ja? Also, let's go. Gut. Das ist das Zugverbindungsschema in seiner ganzen Hässlichkeit. So. Jetzt, wie können wir hier Min-Max reinpacken? Jeder mal nochmal kurz das Gehirn gebootet. Oh, bitte, nein. Doch. Jeder nochmal kurz das Gehirn gebootet und 2 Minuten überlegt, was wir hier für Min-Max-Sachen reinschreiben. Schmerz. Ja, die Welt ist kein Kindergarten und auch kein Ponyhof und kein Wendy-Heft. Okay, ich sehe schon, es wird wenig nachgedacht und viel Neuigkeiten ausgetauscht. Ja. Deswegen fangen wir doch hier mal an. Vorschlag von mir für den Startbahnhof. Ja. Nochmal kurz Gas geben. Ja. Also, bei Bahnhöfe schreibe ich mal eine 0 Stern hin und bei Züge eine 1-1. Kann das jemand erklären? Nein. Irgendjemand, der sich als Held erweist, kriegt auch Applaus. Ja, perfekt, sehr schön. Aber nur, wenn es richtig ist. Nein, auch so.
Also ein Bahnhof.
Laut.
Ein Bahnhof, da müssen nicht unbedingt Züge starten, deswegen die Null. Aber es können auch unendlich viele Züge starten, deswegen der Stern.
Ja.
Aber ein Zug muss mindestens einen Startbahnhof haben, aber kann auch nicht mehr als einen Startbahnhof haben.
Das war spitze. Exzellent. Gut. So. Oh Wunder, beim Endbahnhof ist es dasselbe. Wer kann das erklären? Nein, sparen wir uns, okay? Was schreiben wir jetzt hier hin? In liegt in. Okay? Können Sie die Symbole von liegt in erklären? Ja. Und laut. Oh nee, der Crow zeigt auf Leute. Ja.
Aber es könnten theoretisch 1 Million Bahnhöfe drin liegen.
Bingo.
Und bei Bahnhöfe, laut unserem Modell, muss ein Bahnhof in einer Stadt liegen und auch nur in einer.
Ja, genau, richtig. Okay. Das heißt also, in dem Modell, wenn wir jetzt 1-1 hier ranschreiben, dann haben wir keine Bahnhöfe im Off. Okay. Das kann man so machen, muss man aber nicht so machen. Wenn wir Bahnhöfe haben, die also nicht in Städten liegen, dann dürfen wir hier keine 1-1 hinschreiben. So, horrific, das Ganze hier nochmal, die 1-1-N-Beziehung. Ja, da schreiben wir jetzt überall eine 1-Stern hin. Okay? Warum schreiben wir überall eine 1-Stern hin? Das ist so ähnlich wie in dem Professorenbeispiel von vorhin. Ja? Wir müssen es im Grunde machen, denn es kann keinen Zug geben, der nicht wenigstens ein Paar von Bahnhöfen verbindet. Ja? Also das ist zumindest eine Modellierungsannahme, die wir treffen können. Ja? Und es kann natürlich Züge geben, die ganz viele miteinander verbinden. Sie können jetzt also praktisch hier, auch wenn Sie sagen, naja gut, lassen Sie uns doch eine vernünftige Obergrenze finden, sagen wir mal 200. Es gibt keinen Zug, der 200 Paare von Bahnhöfen oder der mehr als 200 Paare von Bahnhöfen verbindet. Ja. Also da könnte man theoretisch auch irgendeine vernünftige Obergrenze hinschreiben, aber letzten Endes sind sie an diese Obergrenze dann auch wieder gebunden. Und wenn sie dann doch mal einen riesenlangen Zug haben, warum? Wir können auch Stern hinschreiben. Ja? Und bei den Sachen ist es auch klar, also es gibt keinen Bahnhof, wo kein Zug fährt. Das ist jetzt auch wieder debatable, weil so ein schöner Off-Location-Bahnhof, der mit so Gänseblümchen zugewachsen ist, irgendwo in so strukturschwachen Gegenden, kann was sehr Romantisches sein, ist aber jetzt für unser Zug-Auskunftssystem ziemlich irrelevant. Das heißt also, mindestens mal ein Zug fährt und theoretisch fahren halt ziemlich viele. So, okay, das hätten wir geklärt. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir das in relationales Schema übersetzen? Ja? Das heißt also, was wir tun müssen, ist jetzt 1, 2, 3 Entitäten in relationales Schema übersetzen und 1, 2, 3, 4 Beziehungen in relationales Schema übersetzen. Ja? Wie viele Spalten muss verbindet haben? Zuruf. Wie viele Spalten muss verbindet haben? Es gibt auch Applaus, ich schwöre es, und wenn es auch nur von mir ist. Der Gro zeigt, guess, keine Ahnung, Sie davor? Auch keine Ahnung, Sie davor? Auch keine Ahnung, Sie davor?
Ich habe die Frage nicht bekommen.
Okay, auch gut. Sie? Wie hätten Sie? Drei, er hat eine 3 gesagt. Exzellent. Es ist zwar falsch, aber er hat was gesagt. Das ist doch gut. Also zählen wir mal. Ja? 3 brauchen wir für diese 1, für diese 1, für dieses N. Oder anders gesagt, einmal die Entity, nochmal die Entity, nochmal die. Also brauchen wir 3 Fremdschlüssel. Ja? Aber wir haben ja noch 2 Attribute, also 5. Okay? Ziel braucht 2, Start braucht 2 und LinkedIn braucht auch 2. Wie viele Spalten hat die Tabelle für Städte?
3.
Ja, leider falsch, aber er hat was gesagt. Okay. Städte hat die Tabelle, die Entity-Tabelle hat natürlich nur 2 Spalten, weil es 2 Attribute gibt. Okay. Dass hier noch eine Kante dran ist, das stört uns nicht, weil diese Kante gehört sozusagen zu LinkedIn. Ja. Also 2. Dementsprechend gibt das diese Geschichte. Städte 2, Bahnhöfe 2, Züge 2 und LinkedIn, das war hier, hat auch 2. Ja? Und, sogar 3. Warum hat LinkedIn 3? Naja, deswegen, weil wir hier 2 Attribute brauchen, um Stadt eindeutig identifizieren zu können. Das heißt, der Fremdschlüssel allein für Stadt braucht schon 2 Spalten. Der Fremdschlüssel für Bahnhof braucht nur 1, hat also LinkedIn 3. Ja? Start und Ziel 2 und verbindet 5. Okay? Gut. Jetzt haben wir leider immer noch 6 Minuten. Also machen wir die Verfeinerung auch noch. Welche Relationen kann man verfeinern? Oh Gott, diese Gesichter, ich kann es nicht, ich habe so ein gutes Herz. Wir hören auf. Ja. Also, bis nächsten Freitag.